Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
Women Hit Harder, eine neue Ausgabe. Und ich bin ehrlich gesagt sehr froh und gerührt, dass sie heute hier ist. Christina Vogel, die krasseste Radrennsportlerin der Welt. Sie ist zweimal Olympiasiegerin und 11-mal Weltmeisterin. Und hier ist sie, Christina Vogel.
Hallo, schön hier zu sein.
Also du hast es schon genau auf dem Punkt, da sitzt du mit Girls Are Awesome auf deinem Pullover.
Genau deswegen habe ich heute dieses Shirt angezogen. Nur deswegen, weil ich dachte, Women Hit Harder, Girls Are Awesome, das passt ganz gut.
Ja. Ja, gefällt mir sehr gut, vielen Dank. Das ist schon mal ein sehr guter Einstieg. Ich habe natürlich in den letzten Wochen natürlich viel zu dir recherchiert und ich habe dich ja auch immer begleitet, was du so machst medial. Und eine Sache, die ich richtig toll fand, du hast ja mal vom Sportbild einen Award bekommen zum Lebenswillen und Optimismus. Also du wurdest zur Heldin des Jahres. Das ist einfach total großartig. Kannst du mir mal erzählen, wie es dir ging, als du diesen Preis gewonnen hast?
Vielleicht zum Abholen. Ich bin ja 2018 verunglückt. Ich hatte einen Trainingsunfall, war ja vorher Radsportlerin und bin seitdem querschnittsgelähmt. Und ich habe den Preis bekommen, weil ich mit dem Unfall so umgehe, wie ich umgehe und mit dem Schicksal nicht gehadert habe. Und einfach ich der festen Überzeugung bin, dass man aus jedem Schlechten noch irgendwas Gutes machen kann. Und dann gab es eben diesen Sportbild Award, was schon ein fetter Preis ist eigentlich. Also es war schon cool. Und dann hast du so eine Gala mit so einem Lewandowski und Co. Also war schon fett. Und vor allem, ich finde einfach auch gut, was es für eine Strahlwirkung auch hat, dass du so einen großen Preis hast und da als behinderte Frau dastehst. Leider auch die einzigste Behinderte bei diesem Event bist, aber ebenfalls ist es so eine Tür drinnen, dass man einfach auch zeigt, dass das Leben halt facettenreich ist und wir viel erleben können, das uns aber auch irgendwie auch stärker macht und besonders macht auch.
Ich wollte es bewusst nicht sagen, sondern ich wollte es dich sagen lassen, was halt passiert ist. Das ist ja so, du bist am 26. Juni in einem Training quasi gestürzt. Da hatte dir ein junger Niederländer, wie auch immer das passiert ist, ihr seid jedenfalls kollidiert. Und dann ist es ja eigentlich auch schon passiert. Dann warst du sehr verletzt. Du hattest die Clavicula, was ist der Plural, jedenfalls gebrochen. Du hattest dein Brustbein zertrümmert und du bist vom 7. Halswirbel an... Brustwirbel an gelähmt. Und du hattest extreme Schmerzen. Würdest du darüber nochmal was sagen?
Ja, es ist der 5. Brustwirbel, aber ist nicht schlimm. Gelähmt ist gelähmt. Man ist ja wurscht wo, ne? Also, genau, 26. Juni, wunderschöner Sommertag. Man hat wie immer Pläne gehabt und es gibt auf der Radrennbahn so ungeschriebene Regeln, so wie rechts vor links. Das steht normalerweise nirgendwo drin. Wir wissen aber alle halt rechts vor links. Und so ist es auch auf einer Radrennbahn. Das ist ja so ein Oval. Und das Problem ist, dass wenn wir durch die Kurve fahren, ist der Körper ja so doll nach innen geneigt. Das Fahrrad in der Sekunde ein bisschen schneller als der Körper, also mehr Weg gehen muss. Und dann, wenn du auf die Gerade kommst, neigt der Oberkörper ja wieder ein bisschen. Und in dieser Sekunde siehst du halt nicht so weit, wenn du so wirklich aerodynamisch auch sitzt und das Beste versucht, einfach aufs Fahrrad rumzubringen. Und aus dem Grund ist so eine ungeschriebene Regel, dass auf der Gegengerade eben nichts Stehendes gemacht wird, also keine Stehversuche, keine Beschleunigungsantritte von stehend oder mit wenig Geschwindigkeit, sondern wenn dann nur auf der Zielgeraden und dann weiß man das auch und dann geht man quasi auch andersrum. Und es war so, dass dieser niederländische Junge da stand in der Region, wo ich ihn einfach nicht sehen habe können und mit über 60 Sachen frontal in reingeknallt bin. Und hat heftig geknallt, kann man sich vorstellen, wenn man dann mit über 60 trifft und halt kein Airbag, kein gar nichts am Körper hat, sondern dann nur einen Helm und die Haut. War das so, dass ich auf der Radrennbahn dann wach geworden bin, nach ein paar Sekunden irgendwie und dachte, okay, scheiße, das hier ist wirklich ernst. Und dann wusste ich es eigentlich auch schon, als man angefangen hat, dann mir Schuhe und Helme auszuziehen und dann so die ersten Unfallhelfer ankamen. Ich wusste von vornherein, dass ich nicht wieder laufen kann. Also war eigentlich klar. Ich habe gemerkt, scheiße, hier stimmt irgendwas nicht. Und wo sind meine Füße? Ich merke das gar nicht, dass mir irgendjemand da rumfummelt. Und da war mir klar, laufen wird nicht mehr. Und als ich dann 2 Tage später aus dem Koma aufgewacht bin, man mir eben sagte, querschnittsgelähmt, also die war natürlich klar, dass ich wach vor bin und sofort gefragt habe, wie schaut's denn aus jetzt? Ist die Intuition richtig gewesen oder nicht? Wurde es quasi einfach nur bestätigt. Und vielleicht war es auch ganz gut. Ich meine, du weißt es ja, ein Athlet kennt seinen Körper einfach, ich meine, es ist unser Geld, ne, auf der Straße, was liegt, dass du genau weißt, was mit dir ist, was nicht, ob du über die Grenze gehen kannst oder ob das wirklich ein ernstes Zwicken ist. Und Dadurch konnte ich mich, glaube ich, sehr gut reflektieren und habe gemerkt schon, dass die Verletzung hier schon was Ernstes ist. Und dann denke ich immer gerne so die ersten 2-3 Wochen zurück, und die waren echt kein Zuckerschlecken. Also mit den Verletzungen, die ich hatte, also klar, Klavik, also Schüttelbein gebrochen, Brustbein gebrochen, Lunge ist zusammengefallen, ich hatte noch eine Lungenentzündung, also es war schon sehr schwer und es war eigentlich auch 50-50, ob ich es schaffe oder nicht schaffe und so, aber ja, here I am quasi, here I am, hier bin ich und erzähle meine Geschichte.
Es ist wirklich Wahnsinn, egal wo man dich sieht oder spricht, es ist Wahnsinn, du strahlst so eine krasse Energie aus.
Danke.
Das ist Wahnsinn. Und wahrscheinlich wurdest du ja auch öfter mal gefragt, ist das jetzt gespielt oder ist das echt? Und was sagst du den Leuten?
Also natürlich gibt es Situationen im Leben, die sehr, sehr hart sind. Aber warum müssen die immer lebensverändernd sein? Also oder persönlichkeitsverändernd sein? Und ich bin halt immer noch ich, nur dass ich halt einfach jetzt ein bisschen anders bin. Also ich rolle halt jetzt durch die Gegend und laufe halt nicht mehr. Aber die Facette so für den Radsport ist nach wie vor dieselbe. Ich engagiere mich immer noch auf die diversen Bereichen. Ob ich jetzt als Trainerin für die Bundespolizei an der Radrennbahn stehe oder da kommentiere. Also es macht mir immer noch Bock. Ich kann es nicht mehr machen, okay. Aber ich glaube einfach, dass vielerlei Dinge im Leben Entscheidungen sind. Dass Entscheidung ist, ob man happy sein möchte oder nicht, ob man traurig sein möchte oder nicht. Sicherlich gibt es viele Außenfaktoren, die es auch mit beeinflussen, ob das leichter oder schlechter fällt. Aber ganz am Ende liegt es an uns, was wir draus machen wollen. Und ich hatte halt keinen Bock auf zu Hause zu sein. Ne? Ist ja langweilig zu Hause.
Ich habe aber schon auch das Gefühl, du bist ganz schön eitel. Ne? Du lässt dir ja dann auch nicht ungern helfen. Hast du dein Ding, deinen Rhythmus, hast dein Auto, was jetzt auf dich abgestimmt ist sozusagen. Dann hast du da dein Rollstuhl drin und für einen Außenstehenden, der steht erstmal da, kann man helfen, willst du? Und du sagst so, nee, guck einfach zu, lass wirken. Und ich finde das Hammer. Also ich meine, das muss man auch erstmal, diese Coolness muss man auch erstmal einfach rüberbringen, ja?
Ja, Mai, also du redest gerade eben, was mir geholfen beim Auto aussteigen, ne? Und ich sagte dann, guck zu und fühle dich unbehaglich. Weil viele finden es wirklich unbehaglich, weil die halt zupacken wollen. Aber ich kenne das ja so gut, ich kann das ja mittlerweile so gut, dass es einfach schneller geht, wenn ich es selber mache, als wenn ich mir helfen lasse. Weil dann immer zu erklären, wie geht das und wie nicht, und viele haben ja noch nie irgendwie einen Rollstuhl in der Hand gehabt oder wissen, wie die Teile funktionieren, dass ich da einfach schneller bin. Aber manchmal, also ja, ich bin schon manchmal eitel, ja, in dem Sinn, dass ich es einfach auch selber beweisen möchte, dass ich es einfach auch kann. Ich musste aber auch lernen, dass Hilfe annehmen kein Zeichen der Schwäche ist, im Gegenteil. Und dass die Welt einfach auch manchmal gemein und großes und man einfach Hilfe braucht, dass man viele Dinge nicht erleiden kann. Also ich lasse mir auch manchmal helfen. Ja.
Aber das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, denn ich glaube, dass ich wäre auch so an dem Punkt, wo ich sage, okay, Hilfe anzunehmen bedeutet nicht, dass man schwach ist. Da habe ich lange oder vielleicht immer noch hadere ich manchmal an dieser Stelle, dass ich mich manchmal dann so komisch, unbehaglich fühle, wenn ich das Gefühl habe, mir hilft einer.
Ja, es ist total verrückt, ne? Weil man kann im Leben nichts alleine schaffen. Man braucht immer welche. Ob das der Athlet ist, der jetzt im Ring steht oder ich auf der Radrennbahn stehe, da sind ja viele drumherum, die das halt, also dich zum Ziel bringen, ne? Ob das Trainer, Therapeuten, Mechaniker, wie auch immer, ne? Du bist ja nicht alleine. Da haben dir auch viele geholfen dahin. Nur das ist irgendwie ein anderes Helfen, so, ne? Und ich war früher auch jemand, ich habe 2-Meter-Schränke gekauft, hab die alleine ins Dachgeschoss getragen, schön in die Hüfte gerammt, alles, was Frauen in die Hüfte rammen kann, das weißt du, das kann man irgendwie tragen, blaue Flecken danach, aber egal. Und jetzt machte ich das halt ein bisschen schlecht, so mit 2-Meter-Schrank die Treppe hochtragen, aus diversen Gründen. Von daher, es war für mich auch ein Prozess, aber manchmal fällt es leichter, manchmal nicht. Aber grundsätzlich muss ich aber feststellen, dass halt das auch okay ist, nach Hilfe fragen zu müssen und das auch gut ist.
Das ist ja auch immer ziemlich genial. Ich verfolge ja auch so dein Social Media, also auf Instagram bist du ja auch aktiv und du postest ja immer mal wieder auch Eindrücke aus deinem Leben, ja, wie ihr eure 2. Wohnung eingerichtet habt oder dass du dann den Boden reinigst oder was man halt so im Haushalt macht, ne? Und finde es schon ziemlich cool und ehrlich gesagt auch Respekt an dich, dass du das einfach so machst. Ich hätte nicht gedacht, dass du einfach mal so einen schweren Stuhl, zack, hoch auf den Tisch und wird da gewischt, ja?
Naja, also zack geht das nicht, ne?
Das sieht so leicht aus bei dir.
Das war nur die Force-Forward-Funktion quasi. Es war schneller als. Nein, also ja, aber ich möchte halt da einfach auch viel teilen, weil ich das ja auch mit mir selber festgestellt habe, dass ich vorher echt nicht aufgeklärt war. Also ich hatte schon viele, auch paralympische Freunde, aber niemanden, der im Rollstuhl sitzt oder so wie ich im Rollstuhl sitze. Und auch das Fragen und Bereisen der Welt, stelle man quasi auch fest, dass Inklusion und Diversität in Deutschland einfach nicht stattfindet. Und dass es Menschen einfach nicht wissen. Und wenn man es nicht weiß, wie soll man es halt richtig machen? Ne? Also wenn man nicht weiß, wie ich mich bei manchen Sachen fühle, was meine Probleme sind, wie soll man es halt wissen und darauf das irgendwie Rücksicht nehmen? Ne? Und darum möchte ich einfach auch zeigen, so mit den ganzen manchmal auch lustigen Sachen und manchmal auch vielleicht verzweifelnden Sachen, dass alles in allem alles irgendwie geht, nur halt anders. Mhm. Dass ich manchmal auch einfach andere Bedürfnisse habe, aber ganz am Ende stehen wir alle vom Hausputzen, denken nur, naja, kann es nicht woanders machen.
Ja, du hast es ja auch in deinem Buch Immer noch ich, nur anders, mein Leben für den Radsport geschrieben. Zum Beispiel so alltägliche Dinge. Ja, jeder hat schon mal auf dem Behindertenparkplatz geparkt. Und eigentlich ist es mega blöd. Und du kannst ja jetzt mal erklären, warum du das auch in deinem Buch so thematisiert hast.
Ich finde, das ist ja auch gerade gesehen, als wenn man einem paar Ausparken geholfen hast. Dass, ich meine, so Behindertentoilette, Aufzüge oder Behindertenparkplätze sind einfach mein Nachteilsausgleich. Ich will an der Welt genauso teilnehmen wie jeder andere auch. Dafür habe ich das Recht dazu. Und ja, ich brauche halt manchmal andere Gegebenheiten einfach, um das zu können. Und Behindertenparkplätze sind deswegen so groß, weil ich einfach auch mehr Platz brauche. Ich brauche wirklich den vollen Umfang der geöffneten Tür, um meinen Rollstuhl einen ausladen zu können. Und wenn jemand nur ganz normal da parkt, dann reicht mir der Platz einfach nicht, um aussteigen zu können. Und was ich schon hier überall rumcruisen musste, gucken musste, wo ich irgendwie ausparken kann, also irgendwie meinen Rollstuhl ausladen kann, dass ich irgendwie parken kann, ohne an der Hauptstraße Angst zu haben, dass mir ein LKW die Tür wegmäht da, weil die, ne, alles schon passiert. Also die Tür nicht mehr gewählt, aber was ich manchmal dachte schon, es ist aber jetzt ganz schön knapp. Ja. Glaube ich halt auch, dass die Menschen vielleicht auch so, ja, manchmal hat man es vielleicht nicht. Also mich ärgert halt an da halt, dass wir alle irgendwie gelernt haben, was du nicht willst, ist man, der tut, das füge keinem anderen zu, haben wir im Kindergarten gelernt, eigentlich, dass aber dann die Menschen es vergessen. Also ich reise durch die Welt und kann eigentlich immer im Supermarkt oder Co. fragen, Entschuldigung, können Sie mir bitte mal helfen? Hilft mir jeder. Wenn ich aber auf dem Behindertenparkplatz stehe und sage, Entschuldigung, Sie parken hier falsch, ach ja, nee, ich halte ja hier nur, ich parke ja nicht. Mhm. Da platzt mir die, also wirklich, da habe ich, ich habe auch da sofort 200 Puls oder habe ich nicht gesehen oder ich bin ja kurz weg. Also so viele Ausreden. Man hat oft die Chance oder die Wahl, parke ich im Halteverbot, was falsch ist, oder parke ich auf einen Behindertenparkplatz, was auch falsch ist. So. Die Frage ist aber, wem behindert man quasi in der Sekunde halt mehr? Ne? Und ich habe halt nicht die Wahl, irgendwo anders zu parken. Hm. Punkt. Und Behindertenparkplätze gibt es halt einfach fast nirgendwo.
Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode WOMENHITHARDER erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women Hit Harder. Denn alles andere ist Muckefuck.
Ja, verrückt. Wo ist dir es denn noch aufgefallen, dass dein sogenannter Nachteilsausgleich, nimmt man als sozusagen laufender Mensch nicht so wahr wie als jemand, der im Rollstuhl sitzt? Kanten wahrscheinlich.
Bordsteinkanten überall, Kopfsteinpflaster ist was super Nettes. Gehwege, die leicht abfällig sind, ist ja auch normal, weil das Fließwasser, wenn es regnet, muss ja irgendwo hin. Ne? Und für mich macht es immer ein bisschen schwerer quasi mit Mülltonnen, die irgendwo blöd geparkt worden sind oder sowas, oder Autos, die vorm abgesenkten Bordstein irgendwie parken oder zuparken. Also so viele, viele Dinge hat einfach. Oder die Beschilderung von behinderten Parkplätzen, Toiletten oder Aufzügen ist ganz, ganz schwer. Manchmal finde ich es gar nicht, manchmal muss ich mega drum fragen. Allein schon, dass ich nicht Zug fahren kann, wie ich möchte. Ich muss halt immer eigentlich 24 Stunden vorher oder mindestens einen Tag vorher bis 20 Uhr angemeldet haben, wie ich Zug fahren möchte. Und dann muss davon abhängig sein, dass Personal da ist, um mich reinzubringen, rauszuholen, mit so einer großen Rampe beim ICE meistens. Und dann muss noch Platz da sein. Und von tausenden Plätzen sind im ICE meistens nur 2 bis 4. Mhm. Also ich bin letzte Woche nach Köln gefahren und ich glaube, den ganzen Tag habe ich keinen Zug bekommen, um nach Köln zu kommen. Und ich konnte den letzten nehmen, 18 Uhr dann, war ich dann irgendwie 23.46 Uhr dann quasi in Köln. Das ging Rückzug wäre es nicht gegangen nach Erfurt, weil Erfurt der Service 22.40 Uhr zumacht. So, also wäre ich zurückzug, wäre ich quasi nicht nach Hause gekommen. So. Und sind so viele Dinge. Ich kann nicht spontan sagen, oh, Termin ist vorbei, jetzt fahre ich nach Hause. Mal 2 Stunden eher. Und das ist halt wichtig, dass die Menschen es irgendwie auch wissen, ne? Dass es manchmal einfach schwieriger ist. Für mich, ja, aber das Leben ist trotzdem schön. Ich brauche halt nur mehr Planung. Und darum wäre halt cool, dass wir einfach halt auch gegenseitig halt so Rücksicht nehmen, wie wir es alle schon mal gelernt haben.
Ja, das ist ehrlich gesagt, wenn man ja auch dich kennt und mit dir spricht und überhaupt, also alle, die dich kennen, weißt du sagst du das Wort behindert und niemand hat das Gefühl, dass es so ist. Aber ich finde das ganz eigenartig, das dir zu sagen, wenn wir hier so sitzen, weißt du?
Aber es ist ja kein schlimmes Wort, behindert.
Ja, das Problem ist, ja. Wir sind damit aber so irgendwie so sozialisiert worden, dass behindert irgendwie sowas, weiß ich nicht.
Ja, weil es ein Schimpfwort ist. Viele fragen ja sowas wie, bist du behindert? Und das ist ein Schimpfwort in Anführungsstrichen. Also viele nutzen das Wort behindert als Schimpfwort, was ja total falsch ist. So, es wäre wie, bist du schwul oder was? Das sagt man ja auch nicht. Also sagt man nicht. Damit diskriminiert man einfach Menschen. Und drum ist, ich habe eine Behinderung, ja. So, das tut nicht weh, das kann man quasi sagen, ist es ja quasi auch, aber behindert fühle ich mich eigentlich nur, weil ich von der Gesellschaft halt nicht in den Mittelpunkt genommen werde und nicht andersrum. So.
Ja, da bist du, glaube ich, mit dem Thema, das du jetzt angehst, mit der Inklusion, auf jeden Fall richtig, also es ist jetzt richtige Zeit dafür, glaube ich, nochmal aufzuräumen, ja? Was bedeutet das eigentlich? Weil, wie du schon sagst, jeder hat so eine Behinderung, oh, darf ich jetzt Behinderung sagen? Das ist so, man ist so richtig beklemmt an der Stelle, ja? Dabei muss man halt einfach lernen, damit umzugehen, wenn man am Leben teilnehmen will, so wie du gesagt hast.
Aber es ist ja das Komische. Im Schnitt hat jeder Vierte in Deutschland irgendeine Art von Behinderung. Ich meine, sieht man natürlich offensiver und deutlicher mit dem Rollstuhl, aber jeder Vierte hat irgendeine Art von Behinderung. Und wenn ich halt dich jetzt frage, wie viele Menschen kennst du, die eine Behinderung haben, dann kommt ganz oft oder zu 90% gar keinen. Also wie kann jeder Vierte eine Behinderung haben, wir kennen aber keinen.
Ich kenne einige.
Tatsächlich.
Das sind ja durch die Paare auch gut. Naja, kennt man halt, ja.
So, aber normalerweise ist die Antwort, ich kenne gar keinen. So, und es ist halt, da merkt man halt, also es ist viel von mir und uns gibt, so, aber es hat einfach aus vielen Faktoren so schwierig gemacht wird, dass manche Menschen sich einfach gar nicht trauen, da gegen diese Windmühlen anzukämpfen, so wie ich vielleicht, oder einfach das verwehrt wird. Ich meine, natürlich, auf ein, zwei Veranstaltungen habe ich jetzt nicht als Promi, aber als Teil dieser Veranstaltung halt schon, mich trägt man halt schon hoch, ne? Also ich komme da für viele, werden für mich andere Sachen geschaffen, dass ich das irgendwie machen kann halt, ne? Mhm. Und so Normalo, sag ich mal, der halt nicht. Oder schwieriger, ne? Also ich weiß das halt schon, aber wenn es für alle halt gleich wäre und so einfach wäre, ne? Und ich nicht auf irgendeinem Bummy Red Carpet da dastehe und mir Menschen sagen, oh, sind aber so mutig, dass sie im Rollstuhl hier sitzen, denkst du auch, ja.
Was fühlst du denn dann innerlich?
Ich bin ja sauer. Also, weil ich meine, natürlich kann sich vielleicht nicht jeder vorstellen, wie das Leben im Rollstuhl ist. Und ich hätte es vorher auch nicht gekonnt. Und natürlich wäre es als gehender Mensch leichter. Natürlich, Punkt. Und ich habe mein Leben auch anders ausgemalt. Aber it is how it is. Wir können es nicht ändern. Und ich will halt nicht als die Person gesehen werden, die jetzt mutig ist, im hübschen Kleid auf dem Red Carpet zu sein, im Rollstuhl, dieses im Rollstuhl-Ding, sondern ich bin halt ich und sitze halt nebenbei im Rollstuhl. Also ich bin wieder gefesselt. Ich mag auch das Wort angewiesen nicht so richtig, weil ich finde, angewiesen hat auch irgendwie so einen Beigeschmack, wobei es also viele sagen, es ist okay. Gefesselt geht gar nicht. Mhm. Ich finde auch angewiesen halt deswegen auch so ein bisschen schwierig. Ich sitze einfach im Rollstuhl und denke ich halt, man muss es ja nicht werten. Und von der Weg an, was die Frau gesehen werden, die halt ihr Schicksal meistert mit den tollen Sachen, die ich irgendwie mache und mich einsetze. Und irgendwann reicht es auch mit jeder Schicksal, den Schicksalsschlag gemeistert hat. So. Mhm. Ja.
Ich will es unbedingt mal wissen, weil ich gerne wüsste, wie man sich da richtig verhält oder zumindest wie du siehst. Wenn du jetzt aus so einer Veranstaltung bist oder Menschen mit dir Fotos machen, magst du es, wenn sie quasi stehen bleiben oder wenn sie sich zu dir runterbegeben und bei dir sitzen oder knien?
Ich meine, Bilder sehen scheiße aus, wenn die halt nebenbei knien oder sowas. Ne? Man kann das irgendwie süß machen mit auf dem Rollstuhl sitzen nebenbei oder sowas, jeder wie sich da empfindet. Das Problem bei so Veranstaltungen ist oft, dass wenn ich mit nur einer Person rede, die halt dann kniet und es ist halt drumherum immer auch sehr, sehr laut, aber so wie noch jemand dazukommt, dann stehen sie alle. Das ist total gut. Also wie ein Dritter dazu kommt, stehen sie alle. Und dann wird es für mich manchmal schwierig, an Gesprächen teilzunehmen, weil drumherum Geräusche, viele Menschen halten sich, Musik kommt und so. Und Ich bin manchmal auch hin und her. Also ich habe nichts dagegen, wenn man einfach auch steht, sich mit mir Smalltalk unterhält. Ich bin das auch gewohnt. Ist aber auch sweet, wenn man sich so runterbückt, mich mit mir unterhält. Dann fühle ich mich schon manchmal schlecht, weil ich weiß, Knien tut auch irgendwann weh, gell? Genau, den ich, genau. Und für Puppe und die Beine, wenn man High Heels anhat, gell? Von daher ist es immer situationsabhängig quasi auch. Aber ich sag mal, wann immer man sich auch so auf vier Augen unterhält, also auf der gleichen Gesprächshöhe, ne? Unabhängig davon, ob man jetzt steht oder sitzt, ist ja quasi immer was Gutes und nicht nur, oh, sind da mutig, hier im Rollstuhl herzukommen.
Ja, das ist ehrlich gesagt, bin ich gerade ein bisschen baff darüber, dass Leute dir sowas sagen.
Alles schon erlebt, ich sag alles schon erlebt, ja. Nichts Erfordernis.
Scheinbar irgendwie, ich meine, also, da muss ich wirklich.
So ist es halt quasi, ne? Aber
was ich mir dennoch vorstellen kann, und das hast du ja auch des Öfteren mal betont, du hast gesagt, ich bin immer noch ich, nur ein bisschen kleiner. Auch im Hinblick auch auf dein, du nennst ihn auf Insta immer Bibi Michael.
Ja.
Das war wahrscheinlich für eure Beziehung tatsächlich auch, also dieses auf Augenhöhe, wenn man, ihr habt eine auf Augenhöhe Beziehung, aber dieses, ihr müsst dann wahrscheinlich, also wie habt ihr das gehandhabt?
Ja, also manchmal nervt das auch, dass er sowas Krasses von Michael ist, dass er quasi immer noch bei mir ist, so. Weil ich ja behindert bin, also was für krasse Partner das sind, die bei behinderten Menschen sein können, was halt schon wehtut irgendwie, weil man liebt einen ja, weil man ist, wie man ist, und das Drumherum, das kommt halt einfach on top dazu halt, ne, und dafür ist er nicht krasser, dass sich aber dem voll krassen Schicksal stellt, jetzt hier eine Frau zu daten, die im Rollstuhl sitzt, aber für uns war es halt schon ein bisschen verändernd, weil ich bin, glaube ich, eine der emanzipiertesten Frauen, die er jemals kennengelernt hat.
Ja, das würde ich unterstreichen.
Gell? So irgendwie mit dem Kopf durch die Wand immer. Und auf einmal brauche ich einfach Hilfe, klar. Und er ist halt immer der Erste, der mir die Barrierefreiheit zaubert, ne? Wenn es irgendwo Treppen gibt oder er mich dann doch mal tragen muss. Oder ich meine, Gardinen aufhängen macht sich halt jetzt schlecht im Rollstuhl, gell? Habe ich früher immer gemacht und jetzt muss er es halt machen. Also war natürlich für uns auch eine Umstellung, definitiv. Aber wir sind nochmal miteinander gewachsen einfach auch. Und zwar ist das Coole, dass ich einfach auch so einen total innerlichen Seelenfrieden habe, weil ich weiß, ich habe da einen Mann an meiner Seite, mit dem kann ich wirklich durch Stock und Stein und durch alle Hindernisse im Leben einfach. Und ist was man so vielleicht Liebe nennt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ihr beide seid ja auch einfach hammersweet. Außerdem hat er den Sport ja selber betrieben und er kann sich wahrscheinlich nur ungefähr vorstellen, wie du dich gerade fühlst in der ganzen Situation. Ich meine, der ist dir ja auch nie von der Seite gewichen. Das ist ja irgendwie gesagt, er saß ja am Anfang die ganze Zeit an einem Krankenbett und hat die ganze Zeit gegoogelt, was man jetzt macht und Fahrrad und mit Armen und alles Mögliche hat er dir rausgesucht. Also das ist schon großartig. Also
krasserweise hadert Bibi dann aber trotzdem mehr beim Schicksal als ich, ne? Also ihm tut es halt schon sehr, sehr, sehr weh. Ich meine, in der Anfangszeit habe ich ja mehr geschlafen und innerlich gekämpft, klar. Und die ganzen Gespräche mit Ärzten, dass man überhaupt glücklich ist, dass ich selbstständig atmen kann, die hat er ja dann am Anfang geführt. Und ich habe jetzt gerade letztens mein Unfallfahrrad abgeholt von der Polizei in Cottbus.
Die hatten das noch in Gewahrsam.
Die hatten es noch in Gewahrsam, genau. Um einfach aufzuarbeiten und Co. Und ich habe dann mal gesagt, ich hole es ab und überlege mir, was ich damit mal mache. So. Habe aber vergessen, dass, wenn ich das ja irgendwo lager und das ist ja Michael quasi auch sieht. Und ich muss es dann im Keller hinten stellen in der Ecke und es mal eine Decke drüber machen, so ein bisschen verstecken, weil er es überhaupt nicht sehen möchte. Also er will es nicht sehen. Deswegen sage ich ja, er hadert, glaube ich, mehr mit meinem Schicksal, ich selber mit mir. Mich hat es auch ein Stück weit erschrocken, wie gut ich damit umgehe. Also mich war erstmal erschreckend oder krass zu sehen, wie das Fahrrad kaputt ist und wie es so zerbrochen ist.
Es ist zerbrochen.
Na klar, es ist gebrochen, mega. Also da weißt du, was für Kräfte. Es ist ja wie mit 60 km gegen die Wand. Da sind da Kräfte überhin. Und da bin ich eigentlich froh, dass mein Fahrrad so viel an Kraft aufgesaugt hat, schon mal Energie irgendwie aufgenommen hat, dass es nicht an meinem Körper gegangen ist, sondern auf das Fahrrad. Und für mich war faszinierend zu sehen, wie das gebrochen ist und wo das gebrochen ist und wie da Energie irgendwie gewirkt hat. Habe aber nicht gehadert. Ich habe da letztens so ein Bild gepostet, so Klappfahrräder sind ja völlig unterbewertet, so wo ich das zerbrochene Fahrrad so über den Hals gehangen habe und dann so das Fahrrad transportieren konnte. Schwarzer Galgenhumor, ja. Er wollte es aber, er will es nicht sehen, er will es gar nicht sehen, darum ist der Part, das zu Hause aufzuhängen, vielleicht auch gestorben. ist aber auch okay. Ich meine, er hat ja auch viel, viel durchgemacht. Also viel, viel durchgemacht. Und als Lebenspartner da im Krankenhausbett zu sein und darauf zu hoffen, dass ich das irgendwie schon mache, man hat ja nichts in der Hand. Ne? Man muss ja einfach drauf vertrauen, dass sich das irgendwie schon richtet. Da habt ihr selber an der Hand da. Also ich weiß, ob ich kämpfen kann oder kämpfen möchte oder nicht. Und außen ist es schon ein bisschen schwieriger.
Ja, absolut. Ja, also großen Respekt an euch beide, wie ihr das so toll meistert und auch miteinander ja gewachsen seid, definitiv. Und auch zusammengewachsen seid und auch euch da so gemeinsam weiterentwickelt habt. Ja, ich glaube, also ich habe mich das ehrlich gesagt oft gefragt, weil du warst zum Beispiel auch, als ich Weltmeisterin wurde, war der Grund, dass ich immer noch mehr wollte. Ich sagte, ey, Christina, die ist immer Weltmeister und ich bin es jetzt nur einmal. Scheiße, also es war so.
Nur einmal, als ja, wenn das so, ja.
Das ist so, du warst der Grund, dass ich mir gesagt habe, ey, ich muss weitergehen, ich will mehr Weltmeister, ich bin süchtig, komm, ey, gib mir.
Ja.
Das ist, du bist 11-mal Weltmeister, das ist halt so krass.
Dankeschön.
Und 2-mal Olympiasieger und überhaupt, also du bist ja wirklich eine lebende Legende.
Ich bin ein bisschen schnell Fahrrad gefahren, kürzt man es quasi ab. So. Ich bin ein bisschen schnell Fahrrad gefahren.
Bist du eigentlich, also war das für dich schlimm zu sehen, dein diesen Quadrizeps, dass der kleiner wird?
Anders, ich kann jetzt mal Overknees tragen. Konnte ich früher nie. Jetzt kann ich Overknees tragen quasi. Also das Jeans aus dem Kaufen wird jetzt entspannter, auf alle Fälle.
Das ist halt einfach Christina Vogel. Ja? Du kannst es dir immer so schön drehen und irgendwie da mit einem Lächeln noch so. Das ist Hammer. Und dann wiederum ist ja dein Oberkörper extrem, der war ja früher schon extrem kräftig, aber jetzt, ey, du ziehst dich ja mit deinem Rollstuhl hoch.
Ja, also meine Kraft, die meiste Kraft kommt bei mir aus den Schultern. Tatsächlich Schulter und Oberarme halt, ja.
Was wiegt denn der Rollstuhl?
7, irgendwas, roundabout 8 Kilo ungefähr. Ungefähr. Weiß ich nicht, ich habe mich vor lange nicht mehr gewogen. Ich weiß nicht, ich habe, als ich verunfallt bin, habe ich um die 66 Kilo gewogen. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, ob das, ich tippe mal so zwischen 55 und 60 so im Dreh, werde ich wahrscheinlich irgendwie pendeln oder sowas, glaube ich.
Du hast immer noch dein gleiches Gewicht jetzt.
Ja, klar.
Also, so. Richtig, richtig gut. Dann hatte mich auch sehr bewegt. Du hast, also ich glaube, das war 3 Monate nach deinem Krankenhausaufenthalt oder sogar noch im Krankenhaus. Da hat der Arzt, sogar dein behandelnder Arzt, gesprochen. Und dann habt ihr auch über die Bilder gesprochen, der Rückenfraktur. Und da war ja noch ein Halswirbel gebrochen.
Nein. Also ja, doch. Oder erste oben. Ja, genau. Schön, ja.
Das ist ja dein Körper.
Nee, alles klar. Ich habe es schon fast vergessen.
Der hatte nur gesagt, zum Glück gerade und es stand alles gut. Aber halt alles, was da drunter war, du hast selber gesagt, das stand so sieht keine Wirbelsäule aus.
Nee, also ich hatte Glück, dass der erste Wirbel ist da oben, also der am Kopf da unten, genau, der ist gebrochen gewesen, dass da alles so getaugt hat quasi. Happy, happy, happy. Hätte auch vom Hals abgeklemmt sein können. Und so ist es der 5. Brustwirbel. Und es war so, dass einfach die beiden, 5. Brustwirbel ist ungefähr da, wo die Brust so aufhört, ungefähr. Also wenn man den BH-Bügel so hat, ungefähr, das ist ungefähr roundabout die Höhe, wo der 5. Brustwirbel ist. Also ab drunter spüre ich nichts mehr. Das heißt auch keine Bauchmuskulatur und Co. Also macht es im Alltag ein bisschen schwieriger. Es ist aber eine ganz wichtige Höhe, weil alles drüber hat die Lunge, ist viel mehr lidierter. Also die Lunge kann da nicht mehr aufgrund der Muskulatur nicht mehr so arbeiten. Das ist dann eine ganz wichtige Höhe. Da ist jeder Wirbel wirklich wichtig, um irgendwann mal wissen können, ob man selbstständig leben kann oder nicht. Also ist eine ganz, alles drunter wäre nett so, TH7, TH8 wäre cool. So TH4, 5, 3 wäre natürlich ein bisschen schwieriger im Alltag halt auch tatsächlich. Und mein war halt so, dass ich habe immer gesagt, meine Wirbelsäule sah aus wie so ein IKEA-Klapptisch irgendwie. Also die war voll nebeneinander geschoben, ein Stückchen. Es ist wirklich, hat so geknallt, dass sie einfach zerdämmert ist. Ne? Und man hatte mir dann Hüftknochen entnommen und aus den erstmal aufbauen müssen, den Wirbel. So quasi wieder dicht gemacht, wieder Dinge reingemacht und mit so einer Titanplättchen aus 3 Wirbelkörpern eingemacht im Prinzip. Dann seitlich und hinten verstärkt. Und dann bin ich halt jetzt, Brustbein ist auch noch vorne in der Platte, Wirbel, hier an der Clavicula, Schlüsselbein ist auch noch Platte. Dann habe ich aber im ersten Unfall, den ich hatte 2009, wo mein Audi Fofus genommen hat, ja auch noch ein Zahnschiel drin, weil ich ja meinen Kiefer gebrochen habe und 6 Zähne verloren habe. Also da habe ich auch noch ein bisschen was drin. Also wenn man Metall braucht, dann bei mir, gell? So, ja. Cyborg, ja.
Wahnsinn. Oh Mann, ey, das ist echt.
Vielleicht lebe ich deswegen auch für immer quasi. Ja, weil mein Körper nicht, also Metall altert ja quasi nicht, ne? Vielleicht überlebe ich alles.
Könntest du dir vorstellen, unsterblich zu sein? Wäre das was?
Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also, nee.
Ich glaube, es wäre schwierig.
Ich glaube auch, ich meine.
Alle Liebenden noch einmal genau. Sterben.
Ja. Und irgendwie glaube ich, dass sich viele Dinge so irgendwie immer wiederholen, so. ja, Jahrzehnte, jahrhundertemäßig und so und sehr langweilig. Also, nee, ich glaube, es ist schön. Ich meine, es ist auch dann irgendwie kostbarer, das Leben, dass es halt irgendwann noch endet. So.
Mhm. Wahrscheinlich hast du recht. Ich hatte ja vor einer Weile mal angekündigt, dass du kommen wirst.
Mhm.
Und hatte so eine kleine Umfrage gemacht, was Leute so fragen. Ne? Und eine Frage war beispielsweise, wird Christina Vogel mal in den paralympischen Sport übertreten?
Standardfrage.
Ja.
Ja. Also ich meine, ich finde es ja auch sweet, dass Menschen mich haben so gern gewinnen sehen oder Sport machen sehen und das auch sich für mich wünschen. Aber ich bin fein und ich weiß, was es heißt, Leistungssportler zu sein und auch was es heißt, zu investieren für Goldmedaillen. Ich weiß aber auch, wie ich bin, dass ich wüsste, wenn ich mich an irgendeine Startlinie stelle, dass dann halt auch nur Gold zählen würde. Also weil ich mir den Druck selber machen würde und weil er auch total von außen kommt, weil halt jeder gewöhnt ist, dass ich gewinne. Also nicht klar ist, in jeder anderen Sportart ich quasi auch gewinnen muss. Und es sind so viele Punkte, wo ich sage, will ich nicht mehr. Ich fühle mich frei.
Das ist halt hoch, ne?
Ich steige da sofort ein, wo ich aufgehört habe. Ja. Sofort. Ich weiß das. Ich steige so ein, wo ich aufgehört habe. Und ich hatte letztens noch mit einem Bildreporter gesprochen, einem Befreundeten, der sagte, glaubst du das wirklich? Ich glaube nicht, dass die Menschen so werden. Ich sage, doch, die werden hundertprozentig so. Wie ich sage, ich bin da irgendwo am Start, dann wollen die das einfach. Und ich meine, das sollte man nur machen, wenn man irgendwas findet, für das man einfach mega brennt. Und ich habe mega für den Rad, ich brenne immer noch mega für den Radsport. Und ich mache doch, investiere nicht so viel wieder in irgendwas, was ich nicht genauso liebe. Also vielleicht sitze ich morgen in einem Kanu, keine Ahnung, und sage mir, yes, oder mal in einem Bob, gibt es auch paralympisches Bobfahren, und denke mir, das ist es. Dann mache ich es, aber alles in allem wäre das Leben nach dem Sport ja so oder so gekommen. Und es fühlt sich auch einfach so richtig an, wie es gerade ist.
Wir sind ja im selben Alter. Du bist im November geboren, 90, und ich im Februar 90.
Ja.
Ich denke, du hast dann 31. Jahr vor dir, ich habe schon hinter mir.
Ah. Aber dann konntest du deinen 30. Geburtstag richtig feiern auch wenigstens?
Meinen 30. konnte ich tatsächlich noch groß feiern. Mhm. Da war schon alles gerade am Schließen.
Ja.
Und dann habe ich mit meinen Trainern und meinen Freunden, oh ja, geil, es wird dein Jahr und wir die große Bühne und ja. Titel und da. Ja, und
Selavi, Colin.
Corona, ja. Grüß dich, ja, unangenehm. Aber ja. Siehst du, das ist auch noch eine Frage. Die Liebe zu Michael und eventuell eure Trauung steht ja natürlich auch im Raum. Aber du hast gesagt, du willst es richtig knallen lassen und dementsprechend kommt es jetzt auch gar nicht in Frage. Weil
na, erstmal braucht man für eine Trauung auch jemanden, der einfragt. Ne?
Ach echt?
Ja, also normalerweise gehört das mit dazu. So, ne? Ist ja Vertrag, so gegenseitige. Ne? Also, wenn also Wirtschaftskunde dabei war, wir sind jetzt seit über 15 Jahren ein Paar, aber der Antrag kam noch nicht. So. Ich glaube, so langsam hat er auch Angst. Nein, er muss es so langsam machen einfach auch. Also war halt, ehrlicherweise war vorher einfach auch nicht die Zeit dazu. Ich habe immer lange gesagt, ich fühle mich für die Ehe noch nicht bereit, dass ich jetzt nicht an uns gezweifelt habe, sondern einfach gesagt habe, ich will im Leben erstmal so was erreicht haben, dass ich sagen kann, das ist es jetzt. Mhm. Und das war dann mit dem Olympiasieg 16, war das dann so. Ich gesagt habe, okay, jetzt könnte ich es mir vorstellen. Und dann kam unser erster Hausbau mit viel, oh Jesus Maria, was so falsch laufen kann mit einem Hausbau, ist bei uns falsch gelaufen, also komplett. Jetzt ist es eine wunderschöne Immobilie geworden, aber bis dahin war ein langer Weg. Dann ja Unfall hoch, also waren also viele, viele Dinge, wo einfach keine Zeit gewesen wäre, ne? Und jetzt, na jetzt, wie willst du eine Corona-mäßige Hochzeit feiern, gell? Irgendwie. Also viele machen das, ist schön, sweet, wenn es für die einfach so richtig ist. Ich weiß aber, dass es für mich nicht richtig anfühlt. Und von daher, wenn es halt knallen lassen. Und dann meinen 30. Geburtstag muss ich ja quasi auch noch nachholen. Von daher, also er könnte schon mal fragen, wenigstens, finde ich. Er könnte wenigstens schon mal fragen.
Ja. Wieso glaubst du, dass er Angst hat?
Ja, keine Ahnung. Das Lustige ist aber, dass ich wirklich fast überall, wo ich bin, danach gefragt werde mittlerweile. Und immer sage, ja, frag halt Bibi. Und der es mittlerweile schon lustig findet. So. Also ein kleiner Stinker ist das wirklich.
Naja, die Sache ist, man fragt, glaube ich, auch danach, weil du ihn natürlich auch einbindest. Auch wenn er es nicht so richtig mag, du deckst ihn ja dann so ab oder so. Aber er ist ja eigentlich omnipräsent in deinen Storys auch.
Also eigentlich hat er gar keinen Bock drauf, so richtig auf Storys. Und sieht man ja schon, also ihn selber sieht man schon selten eigentlich, nicht so oft. Und was er gar nicht mag, wenn ich ihn heimlich fotografiere, aber manchmal macht er auch so nie Sachen, wo ich denke, wirklich, also wenn Menschen wüssten, was der auch manchmal erzählt, ne? Oder mal Scherze macht. Also entweder würden die wissen, was ich manchmal auch für graue Haare kriege wegen dem, oder niedlicher finden, wie auch immer. Ja, mein Buch kommt ja auch viel zu gut weg. Da kommt viel zu gut weg in meinem Buch, wirklich. Die Menschen müssen eigentlich wirklich kennen, aber ich darf ihn immer nicht filmen. Aber ist ja okay, ich meine, es ist ja mein Leben, meine Entscheidung, in die Öffentlichkeit zu gehen und die muss er nicht auch tragen. Manchmal ist er dabei, wenn immer es lecker wird oder sowas, also schöne Events sind oder irgendwie weiß er keinen Spaß haben, dann kommt er mit, aber ansonsten ist es so mein Job, er hat seinen Job und dann passt es auch.
Ist ja auch cool, dass ihr das so irgendwie dann trennen könnt tatsächlich und sagt, ja, mein Ding mache ich jetzt halt und wenn es passt, dann gehen wir jetzt zusammen hin und wenn nicht, dann nicht. Ja.
Women Hit Harder wird unterstützt von Mallantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CBD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Mallantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CBD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.mallantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund.
Jetzt.
Ich habe hier 30 Fragen.
30 schnelle Fragen.
Sag mal deine Lieblingszahl.
Meine Lieblingszahl? 14.
Boah, das wäre viel. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du ja mal 14 Fragen stellen, aber dann wäre ich nicht fertig.
14.
14, okay. Christina, was ist dein Lieblingsessen?
Ich war ja mal Leistungssportler und müsste eigentlich sagen, irgendwas voll Leckeres, voll Gesundes, ne? Aber Pizza und Chips.
Aber kennst du noch Pombeeren von früher?
Ja, Pombeeren sind geil. Pombeeren sind mega geil. Aber ich esse auch voll gern Pringles. Mhm. Und leider kriege ich mir dann noch echt viele Pringles zugeschickt, ne? Aber Texas Barbecue und Sour Cream. Mhm. Ja.
Oh, da merkst du, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ja. Das Wasser im Mund zusammen. Mhm. Oh, wei, oh, wei.
Also Team Salzig im Prinzip so. Mhm. Team Salzig bin ich.
Team Salzig, ja, ich auch, ja. Tatsächlich deftig.
Ja.
Deftsch. Deftsch genau. Muss sein. So, dann darfst du dir noch eine Zahl.
Eine Zahl? Dann nehmen wir mal die 8. Komm.
In welcher längst vergangenen Epoche hättest du gern gelebt?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube in den 30ern. Ich habe ja mal Peaky Blinders geguckt. Mhm. Und die Frauen waren so voll toll angezogen und die Männer auch. Aber ich glaube, es war so eine schöne Zeit, wo Frauen so langsam wichtiger wurden. Ne? Wo man gehört hat, okay, also Frauen ist mehr als nur kochen. Ja, man schwingt vielleicht wieder auf. Wäre halt natürlich auch vor dem nächsten Krieg irgendwie so blöd. Aber schöne Klamotte, Frau wird wichtiger. Mhm. Und schöne Klamotte, glaube ich. Ja. Mhm.
Dann
so, so ein edler Stil ist das irgendwie auch,
ja,
30er so.
Ja, so Ende, so 20er, 30er hat mir auch gut gefallen, ja. Gamaschen und Traum.
Ja. 30 sind es, die 23.
Wie ist deine Wohnung bzw. Haus eingerichtet?
Also da war ich eigentlich happy, dass wir uns mal gefunden haben, weil Micha und ich total einen konträren Einrichtungsstil haben. Er ist eher so romantisch, Landhaus-Stil so. Mhm. Und ich bin eher so ganz clean und modern. Also, bis wir eine Küche gefunden haben. Ich habe gedacht, das wird ein Thema. Also ich habe wirklich gedacht, wir ziehen irgendwann in ein Haus ein und haben keine Küche. So, das war echt das Streitthema. Und daran richtet sich ja im Erdbereich, im Erdgeschoss ja quasi alles irgendwie, ne? Mhm. Aber ich sag mal, clean, aber romantisch so. Clean, romantisch. In meiner Story sieht man ja oft immer so der Erdgeschoss, das darf man sehen, so von zu Hause. Das zeige ich auch gerne. Und ich habe Liebe zum Teilen. Also ich mag auch voll gerne Bilder und sowas, dass man irgendwie so schöne Momente einfach auch hat. Von daher clean, romantisch. Sagen wir modern, romantisch so. Quasi Loft romantisch so. Loftstil romantisch.
Und farblich ist es so eher dann weiß-grau, war?
Bisschen ja.
Wie sagt man?
Rustikaler so quasi, ja, genau. Ja.
Okay, nächste Zahl.
Diese Zahl, komm, last but not least 30. Also die 30 nehmen wir.
Ich frage 30. Welche Rituale hattest du vor einem Wettkampf?
Grundsätzlich habe ich mir die Fingernägel immer in so Deutschlandfarben lackiert und war so als Flammen. So. Und das waren dann
immer die Ohrringe, ne?
Auch genau, also meine Spirit Fingers. Dann hatte ich immer die Ohrringe und auch Haargummis mit Schwarz, Rot, Gelb, Gold quasi. Das war wichtig. Und eine pinke Decke hatte ich immer dabei. Dann war es aber auch schon, weil ich gesagt habe, dass jetzt irgendwie früh aufstehen, vorher noch das und das machen, das ja schwierig ist, wenn es aber nicht klappt. Mhm. Weil im Sport ist es ja manchmal so hektisch und verändern sich Zeitpläne sofort irgendwie, dass man seinen Plan, den man gemacht hat, manchmal einfach total überwerfen muss. Und von daher waren es immer Dinge, die ich lieber dabei hatte, wo ich weiß, die geben mir Halt, die bringen mir irgendwie Glück, als dann mich auf irgendwelche Mondphasen oder jetzt Dinge, Abläufe, die man unbedingt machen möchte, noch dazu fixieren.
Mhm. Und musikalisch, hattest du da deine Playlist?
Ja, die Kunterbunt ging erst los mit Dingen, die ich irgendwie so gerade cool fände. Dann durfte es schon so ein bisschen rockiger sein, rockiger und teilweise auch metalmäßig sein. Also, und dann mit Liedern, die mir irgendwas viel bedeuten, wo ich vielleicht mal was gewonnen habe oder einfach gute Momente. Also ging es los mit irgendwie Calvin Harris, dann zu Metallica und dann irgendwie zu Really Mental Feel Love zum Beispiel, auch ein gutes Lied. So. Also er war alles dabei.
Ja. Bei mir ist es immer so, immer wenn ich die deutsche Nationalhymne höre, innerlich so.
Also ist auf deiner Playlist Deutsch Nationalhymne drauf?
Tatsächlich nicht. Ich habe so preußische Marschlieder tatsächlich.
Ja.
Ich habe 2, 3 drauf, ja.
Ja.
Irgendwie auch, also auch ganz verrückt. Da ist auch alles drauf von Eminem bis AC/DC, ja. Also alles, was halt knallt.
Ja.
Ich glaube, ich hatte mal überlegt, ob ich Backstreet Boys mal draufnehme und dachte dann auch nicht.
Am Anfang vielleicht, wenn man so in die Mut kommt, dann so, weißt du? Also die Mut kommt.
Everybody!
Yeah!
Du bist ja übrigens auch so, das feiere ich voll. Du bist ja auch immer mit Musik am Start und machst ja dann auch hier so.
Ich fühl's. Ich fühle Musik. Ich fühl's total, ja.
Ich bin ja genau so ein bisschen was.
Ich hab eine Playlist, eine Spotify-Playlist, die heißt Songs for Peace Nobel Prize, also Songs, die den Friedensnobelpreis verdient hätten, weil die so gute Laune machen, quasi. Und das auch Backstreet Boys dabei. Die geht los mit Lemon Tree. Das erste Lied ist Lemon Tree. Also es sind viele, viele, also man muss es fühlen. Wenn man die hört, braucht man Zeit, um es zu fühlen quasi. Auch. Man hat dann gute Laune.
Was ist denn so ein Lied, das hörst du und sagst so, oh, jetzt, ich möchte mich einfach so bewegen?
Lustigerweise habe ich die Woche gerade irgendwie voll viel Modern Talking gehört. Ich höre alles, ey. Ihr meint Sherry Sherry Lady oder Brother? Ja. Brother Louie Louie Louie. Das ist auch, also, ne? Ja, also. Ja.
Es ist schön. Es gibt ja, ich liebe das mit Menschen auch über Musik zu philosophieren. Auch wenn man es einfach nur fühlt, im selben Raum ist und einfach nur so weiß, der andere fühlt es gerade auch. Schlimm finde ich, wenn man auch mit seinem Partner beispielsweise überhaupt nicht musikalisch.
Ich weiß gar nicht, ob Bibi Musikgeschmack hat. Ich, also wirklich nicht. Der hört fast gar keine Musik, wenn er halt Radio.
Ja.
Und es gibt manchmal ein, zwei Lieder, wenn die laufen, dann fängt er am Popo und nicht zu wackeln, ein bisschen zu tanzen. Aber tatsächlich weiß ich gar nicht, ob Bibi Musikgeschmack hat. Ich weiß es nicht.
Also redet ihr nicht so viel
dazu? Nicht über Musik. Nee, quasi. Und wenn ich ja meine Playlist mache, dann muss er es auf dem Haar tragen.
Aber guckt er dann eher so skeptisch und sagt, was macht sie da? Oder ist er dann so, lass sie mal machen?
Kommt doch drauf an. Manchmal, mittlerweile kommt manchmal vor, dass er auch dann schon so mit vibe, so mit hin und her wippt, so, wenn ein, zwei geile Lieder kommen, die er auch gut findet. Aber ansonsten, es kommt drauf an. Wenn ich halt dann gerade so Après-Ski-Hits höre, dann guckt er schon mal rüber und denkt, ist das jetzt wirklich dein Ernst so? Ne? Oder Modern Talking fühlt er halt nicht so, wie ich das fühle einfach. Ne? Ja, also, oh, the spirit of the heart. Yeah, my. Also er fühlt es halt einfach nicht. Also, ja.
Trinkst du eigentlich Alkohol?
Ja, klar. Warum nicht? Also, und diese Sprüche mit, du trinkst und fährst da trotzdem. Ja.
Ach so, oh Gott. Da
ja. Nein, kein Problem.
Du musst dir gerade erst mal 2 Sekunden wirken lassen. Also, du trinkst und...
Ich fahr trotzdem, ja.
Der beste Spruch ist, willst du ein Wasser oder einen Kaffee? Nee, danke, ich muss noch fahren.
Ja, genau. das passt, ja.
Es gibt ja welche, die sagen, du komm mal Alkohol nicht ran, ist nicht so meins. Oder sagen, ja, du während Corona tatsächlich mal mehr.
Das war schlimm wegen Corona, ja. Also jeden Abend eine Flasche Wein mit Micha quasi.
Ja?
Wir haben das mal ganzen Reservoir irgendwie da so leer gemacht, weil es angesammelt hat. Aber ich bin ja Russlanddeutsche. Ich bin geboren in Kirgisistan, meine Eltern quasi drüben auch. Meine Oma wurde verschleppt und also deportiert einfach. Und mit der Wende sind wir zurück nach Deutschland gekommen. Und von der sage ich immer, ich habe Russland im Herz. Also Entschuldigung, also von daher ist klar, oder?
Nasarovie,
ja.
Sprichst du Russisch?
Niemnoschka. Also ich verstehe viel. Sprechen ist man manchmal, also das ist das Komische, ich verstehe das, aber die...
Du, wenn du Wein trinkst, dann geht's.
Ja, genau, dann spreche ich fließend. Nein, aber das Verrückte ist ja, dass man das versteht, aber wenn man die Wörter selber irgendwie sprechen möchte, einem die nicht mal einfallen. Also das ist blöd irgendwie.
Ja, so gut, Julia. Ist das die Spezialste?
Genau, setz dich bitte. Also ich heiße Julia, setz dich bitte.
Ja, mehr weiß ich nicht. Ich hatte ja nie Russisch in der Schule, leider Gottes, ich habe Latein. Aber manchmal denke ich mir so, oh, Russisch ist eigentlich schon eine coole Sprache, ich mag es sehr.
Ja, bei meiner Mama hört man es halt brutal, ne? Es ist halt so eine total auch harte Sprache auch, gell? Ja. Ja.
Komm, ich möchte, knallen wir noch einen raus. Wir machen noch
einen. Die 25 für die. Haben wir die schon gehabt? 25?
Nee. Die Frage 25 ist, welches ist dein Lieblingsgetränk?
Fanta.
Fanta?
Fanta, ich liebe Fanta, ja. Fanta ist eigentlich.
Also Original oder Mitte Zero?
Also. Das schlechte Gewissen macht manchmal die Zero quasi.
Also die ist nicht vergleichbar, ne?
Ach, für mich stört das quasi nicht so. Also jetzt Zero oder normale quasi, das stört mich nicht so. Aber man merkt, man glaubt nicht, dass ich mal Leistungssportler war oder so. Ich hätte jetzt Wasser sagen müssen, ne?
Ach, Quatsch.
Wasser. Isotonisches Sportgetränk.
Guck mal, Kevin Kuska hat zum Beispiel gesagt, bei mir gibt es immer Arizona Ice-Tee.
Ah, guck mal an. Okay, also bin ich doch ganz gut so.
Ja, nee.
Ich sind auch die Gelüste sind es ja auch. Das ist ja auch okay, wenn man den ganzen Tag nicht trinkt, aber es sind dann die Gelüste.
Und weißt du was? Ich habe mich da früher, oder manchmal auch noch, es gibt immer Momente, da holst du mich ein, aber extrem gegeißelt.
Ja.
Und eigentlich ist das so ein Scheiß, weil der Stress, den du ausschüttest, weil du dir gewisse Dinge verbietest, der ist ja manchmal schlimmer, dem Körper zuzuführen, als einfach mal eine Cola, ja?
Oder einfach mal, wenn du es gerade fühlst, so beim Supermarkt jemand eine Capri-Runde zu holen, weißt du? Und eine schnelle Capri-Runde einfach mal, tatsächlich, manchmal zu verzichten halt, tust du dir viel, viel mehr weh als immer ein bisschen. Also mit Maßen heißt das Wort ja, ne? Genau, mit Maßen.
Genau. Ich erinnere mich ja, Capri-Sonne war früher das Getränk, ne, in der Schule.
Und vor allem, wenn du cool warst, hast du von unten, also hast du den Strohhalm von unten eingestochen, ne? Also nicht da in dem Loch, wo es.
Kann jeder
von unten anstechen. Ja, Capri-Sonne. Ah, ich sage jetzt Capri-Sun. Verstehe ich voll.
Capri-Sun.
Capri-Sun jetzt. Verstehe ich voll nicht. Capri-Sonne. Die 8.
Okay. Ich finde das ja ein bisschen geil mit den Fragen, ehrlich gesagt.
Achso, ich dachte, achso.
Die 8 hast du schon, das war mit der Epoche.
Okay, dann nimm mal 7, komm eins drüber.
Welche Eigenschaft kannst du an dir selbst nicht ausstehen?
Ah, das ist schwer. Ich wäre gern manchmal geduldiger. Ich bin total ungeduldig. Aber auch mit vielen anderen Dingen. Und wenn halt auch das sofort nicht läuft, dann hasse ich mich selber. Und wenn jemand nicht das sofort macht, was ich ihm irgendwie so sage, jetzt mach das bitte, und dann halt noch irgendwie mal kurz 2 Momente braucht, dann kann ich auch ein bisschen biestig werden. So. Also ich wäre gerne manchmal geduldiger. So. Ja.
Was heißt denn bei dir biestig? Wirst du dann laut oder ausfallend oder ein bisschen so?
Also wenn man so an Sternzeichen glaubt, ich bin Skorpion, dann passt das total drüber. Also ich kann halt schon laut und auch dann zickig werden tatsächlich halt auch so. Laut und zickig quasi, ja. Also mir ist nicht so Spaß, wenn ich sauer bin, tatsächlich. Ja.
Und wie kriegt man dich wütend oder sauer? Wenn man einfach nicht macht, was du gerade willst?
Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, zum Beispiel. Und wenn es halt, also ja, manchmal nervt es halt einfach halt auch. Ich meine, weißt du, wenn jetzt bei Bibi sind und ich sage, Bibi, kannst du das jetzt bitte machen? Und er halt dann mal an seinem Spiel nochmal 5 Minuten zockt und ich dann da stehe und denke mir, ich warte jetzt die ganze Zeit, ne, darauf, dann werde ich schon sauer auch. Hm. So, zum Beispiel. Also, ich habe halt keine Geduld. Ich will es halt dann sofort haben.
Das ist tatsächlich auch eine Schwäche von mir. Ich bin mega, mega ungeduldig. Ja. Und will auch immer dann jetzt alles sofort.
Genau.
Und wenn das nicht passiert, dann könnte ich mich manchmal auch selber ohrfeigen, so gefühlt, ja. Das ist ganz unangenehm. Oder wenn man irgendwelche neuen Bewegungen trainiert, dann, oh, warum klappt das einfach nicht so?
Ja, ja, verstehe ich total, ja, verstehe ich total.
Würdest du dich bitte mal in 3 Worten beschreiben? Beziehungsweise
oh, Jesus Maria. Attributen? Das ist voll schwierig mit 3 Worten. Also ich glaube, ehrgeizig, klar. Nett und hilfsbereit. Weiß nicht, was da quasi eher passt. Und das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und ehrlich. Ehrlich offen. So, glaube ich. Ja.
Ich liebe
das Leben. Also ich liebe Lachen, das Leben und Lachen.
Ich hasse
Ungerechtigkeit.
Dein größter Fehlkauf.
Man probiert sich ja quasi aus, ne? Ich habe mir mal so eine Fellweste gekauft, so eine Fake-Fell, aber eine Fellweste. So. Ich fand die auch echt geil. Ich habe die auch echt getragen. Und ich sortiere einmal im Jahr immer auch Klamotten aus, die dann meine Schwestern bekommen, was sie noch wollen davon. Und wenn nicht, dann spenden mal den Rest an Rote Kreuz. Und meine Schwester freut sich dann immer, weil es dann in meinem Kleiderschrank was für ihre Bad-Taste-Kiste gibt, für ihre Bad-Taste-Partys.
So.
Ja, genau. Und wenn sie da steht, oh, für die Bad-Taste-Kiste, das ist aber toll. Und ich denke mir, ey, Sapsi, ich habe das wirklich getragen, ne? Danke. Also richtig schöne Oldschool-Fellweste so. Ja.
Ich habe tatsächlich auch noch eine. Ja. Und ich fühle mich dann immer wie bei den Flintstones.
Ja.
Ich mag sie trotzdem, ja. Ich ziehe sie manchmal dann noch an.
Ja.
Aber irgendwie, ja, naja. Hast recht. Manche Sachen sollte man dann einfach irgendwann doch mal abgeben.
Oder in die Bad-Taste-Kiste packen, wenn man mal eine Bad-Taste-Party macht.
Ich werde mir eine Bad-Taste-Kiste anschaffen.
Ja, wie so eine Kostümparty ist da, genau.
Was war dein schönster Moment ever?
Oh, das ist... Das ist eine echt taffe Frage. Also eine wirklich sehr, sehr taffe Frage, weil man ja klar denken muss, so irgendwie so Olympiasiege sind was ganz Tolles. Die sind an der Range auch ganz oben, ne? So Goldmedaille zu gewinnen bei Olympia ist schon was Saufettes. Ich glaube, jetzt rückblickend, gerade wenn ich drüber nachdenke, der Moment, als ich das Krankenhaus verlassen habe und dann endlich wieder zu Hause war. Also ich war ja dann 6 Monate im Krankenhaus und dann wurde ich mit dem Krankenarztbus wieder nach Hause gefahren nochmal, dass dann quasi alles sicher geht und so. Und als ich dann die Tür zugemacht habe und gewusst habe, ich habe es geschafft. So, ich habe es geschafft. Ich kann jetzt, man kann mir zutrauen, dass ich selbstständig alleine zu Hause leben kann. So, es war so eine krasse, krasse Epoche, die dann so zu Ende war oder ich gemessen habe quasi. Also das war ein schöner Moment.
Musstest du eigentlich viel weinen derzeit, um das zu verarbeiten?
Ich bin eigentlich nicht jemand, der viel weint. War nicht jemand, der viel weint. Außer vielleicht mal so 1, 2 Olympiasiegen. Oder vielleicht kennt das jemand, wenn man so sauer ist, dass man heult. So einer bin ich auch. Wenn ich so richtig, richtig sauer bin, dann muss ich immer heulen. Und dann ärgert mich das, weil ich immer das Gefühl habe, das untergräbt meine Autorität in der Sekunde jetzt. Dann muss ich aber auch lernen, dass es so mit dazugehört. Einfach so ein Prozess von Trauer kann viele aussehen. Manche weinen, manche nicht. Und von daher habe ich auch gelernt, einfach auch, dass Weinen auch okay ist. So quasi, dass man weinen muss.
Das war auch zum Beispiel immer so eine Sache, die habe ich mir nie eingestanden. Also Schwäche gab es bei mir nicht. Schwäche ist halt scheiße. So,
ja. Ja.
Und ehrlich gesagt, ich glaube, seitdem ich mir eingestehe, dass man auch mal weinen kann, also dass ich das auch einfach mache, dann, also es gibt manchmal Tage, da ist es einfach besser.
Ja, manchmal ist es irgendwie kanalisiert vielleicht dann halt nochmal, ne? Ja, anders als
es. Ist man so frei, dann ist man so einfach raus, so wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes raus, diese angestaute.
Außer man ist so sauer und muss dann weinen, das ist immer blöd, so quasi.
Oh, das kenne ich mit diesem Sauer, das ist ein ganz krasses Gefühl. Du hast recht, man hat das Gefühl, die Autorität wird
untergraben,
wenn man was voll Ernstes gesagt hat, oder? Und dann merkt man schon, wie das so.
Ja,
schon, man kann nichts
machen. Ja. Und es ist saublöd, ja.
Worauf achtest du bei anderen Menschen als erstes? Beziehungsweise, was ist dir wichtig? Was brauchst du an deinem Gegenüber? Was muss er dir entgegenbringen?
Offenheit und Ehrlichkeit. Also ich glaube, man muss sich ja, oder man mag Menschen, wenn man sich bei denen irgendwie gut fühlt, einfach hat auch. Und man immer das Gefühl hat, dass ich halt mit jemandem auf gleicher Augenhöhe einfach auch kommunizieren kann. Jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt behindert bin oder nicht, das ist ja vorher und nachher dasselbe, dann macht es einfach auch Spaß, ne? Dann kann man sich irgendwie auch öffnen und miteinander halt irgendwie was erleben oder sich gut kommunizieren halt einfach halt auch, gell? Oder halt auch tiefgründige Sachen einfach auch sagen. Also wann immer ich das Gefühl habe, dass man wirklich miteinander redet und kommuniziert und ich das Gefühl habe, ich werde irgendwie ausgenutzt oder bin jetzt nur mal gerade da, um Zeitvertreib zu sein oder die kleine Christina, ich bin halt irgendwie was Größeres so, dann ist es halt einfach auch gezwungen oder so halt einfach. Also ich bin ein sehr, sehr ehrlicher, offener Mensch, vielleicht auch manchmal zu ehrlich, ja. Also vielleicht sage ich auch manchmal Dinge, die ich vielleicht nicht sagen sollte und danach auch denke, okay, Vogel, hättest du jetzt mal die Klappe halten können. So. aber mir weiß man zumindest immer, woran man ist.
Hm. Ja. Interessant, gibt es wirklich Leute, die dir begegnen, die so von oben herab auf dich sind?
Na, die gibt es ja überall quasi. Also,
na gut, hast recht.
Die gibt es ja überall.
Leider bleiben die nicht aus. Ja. Aber hast du schon mal den Begriff Arschengel gehört?
Nee.
Ist das so, das Schicksal schickt dir Menschen, sogar Arschengel, die genau bei dir was triggern. genau gewisse Gefühle, damit du lernst, damit umzugehen, dass dich das quasi nicht so mitreißt. Und dafür sind die Arschengel da.
Deswegen, Arschengel.
Die Menschen, die von oben herab sind und so ein bisschen blöd, sind halt auch Arschengel. Die hat uns irgendwann mal geschickt, damit wir einfach lernen, damit umzugehen.
Ja.
Und stärker werden
natürlich. Und stärker werden, ja.
Dass wir uns gewisse Sachen nicht zu Herzen nehmen oder, also nicht so, sondern einfach sagen, ja komm.
Mhm.
So jetzt. Ja.
Verrückt.
Was bedeutet das eigentlich für dich, Women Hit Harder?
Ich glaube, dass wir Frauen oft unterschätzt werden. Und ich glaube, dass es als Frau sein momentan schon schwieriger ist, als Mann zu sein. Also Mann sein ist auch nicht immer leicht, müssen wir an der Stelle auch mal sagen. Ne? Aber ich glaube, dass wir Frauen ganz besonders müssen. So, wir müssen immer sein irgendwie. Wir sind zu feminin, wir sind zu hart. Ich meine, als Frau, die Kampfsport macht, wie oft... ich will gar nicht wissen, was man da für Sätze auch hört. So,
gell? Okay, können wir gleich mal brainstormen, bitte.
Ja, so nett. Also, fühlt nett. So, also, als Frau, die vielleicht Kinder gekriegt hat, du arbeitest zu früh, oh, du bist aber ganz schön Helikoptermama, so, dass du Sorgen an dein Kind machst und zu Hause bleiben willst. Aber
du bist ja ganz schön aus dem Leim gegangen, ne?
Genau, so. Oder du bist zu dick, zu dünn, zu in der Medienbranche, dein Kleid ist zu kurz, zu lang. Also, wir Frauen müssen mehr irgendwie sein. Und ich glaube, diesbezüglich sind wir Frauen vielleicht auch manchmal einfach zu schüchtern, dass wir uns weniger zutrauen, als wir vielleicht können. Ich meine, im Mann ist es so, Aufgabe, ja klar, schaffe ich auf alle Fälle. Und wir Frauen sind oft so, naja, bin ich vielleicht unsicher, ob ich das irgendwie schaffen könnte. Vielleicht auch manchmal zu ehrlich, zu offen, zu schüchtern einfach halt so. Aber scheiße nochmal, wir haben es drauf. So, wir haben es drauf, wir müssen es quasi einfach nur eingestehen, dass wir es drauf haben. Und von daher glaube ich einfach, wir Frauen, wir können mehr Kraft ab. Ich meine, sogenannte Männergrippe kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Genau, so kommt ja nicht von ungefähr. So, ne? Wir Frauen machen schon evolutionär quasi, ne? Die Brüste wachsen, wir haben unsere Periode, wir kriegen quasi Kinder. Ey, Entschuldigung. Ja, wenn das mal ein Mann durchmachen würde, ja bitte, die würden sich begraben, ganz ehrlich. So, nee, aber ja, Spaß beiseite, aber es sind so viele Sachen, wo ich immer glaube, dass wir Frauen, wir müssen uns mehr zutrauen, weil wir halt viel, viel mehr können, als wir das glauben am Anfang.
Was würdest du den jungen Menschen, jungen Frauen, heranwachsenden Sportlern aus heutigen Gesichtspunkten mit auf den Weg geben?
Dass man sich aufhören soll zu vergleichen. Ich hatte damit auch aufgehört, das ist so befreiend. Weil, ich meine, die sozialen Medien zum Beispiel machen es ja auch ganz leicht, ne? Dass man überall Leuten folgt und die natürlich nur gute Seiten zeigen. Ich meine, man postet halt jetzt nicht, wie man irgendwie mit Magen-Darm zu Hause sitzt oder gerade mega Technikprobleme hat, vielleicht bei irgendeinen Abläufen. Man postet ja nur, wenn es gerade richtig gut läuft. Dann all diese Filter und Co., ne? Und von daher glaubt man auch sein zu müssen, dass man nicht schlechte Tage haben darf. Und auch in dem Vergleich, dass man immer irgendwie sein muss, ne, ist es total blöd, weil es ist ja schön, dass wir so divers sind. Ich meine, ich habe braune Haare, du hast blonde Haare, ne, unterschiedlicher Kleidungsstil. Von daher ist es doch schön, dass wir irgendwie alle anders sind, weil wir halt so ganz, ganz, ganz besonders sind. Und wenn wir alle gleich wären, dann wäre es ja ultra langweilig so.
Ja.
Wäre ultra langweilig. Wir hätten keine anderen Gesprächsthemen, würden alles dasselbe tragen, vielleicht auch alle die gleiche Sportart machen, wäre ja auch blöd irgendwie. Und von daher ist es auch schön, dass wir so viel facettenreich sind. Und von daher hört auf zu vergleichen, weil jeder ist auf seine ganz bestimmte Art ganz, ganz besonders und das ist einfach auch toll.
Ich hatte neulich dazu ein sehr, sehr ausdrucksstarkes Bild gepostet, weil es mir halt wirklich irgendwie auch nahe geht. Da war dann, also da ist so eine Karikatur, ja. Jemand guckt sich im Spiegel an und dann hieß es, guck dich im Spiegel an und genieße, was du siehst. Dann vergleich dich nicht mit den Frauen auf Instagram, denn nicht mal die Frauen auf Instagram sehen aus wie, also sehen halt so nicht aus. Und das ist interessant.
Nicht alle, ja.
Genau, weil, ja, nicht alle. Aber ja, weil du hast recht, diese ganzen Filter und Co. Und das ist, man macht es ja manchmal auch Spaß oder irgendwie so, ja, guck mal.
Ist ja gut. Krass. Ich meine, ist ja auch so, ist es auch, ich meine, es ist ja ein Schminken und Co. Ist ja auch gut, wenn man mal, also man soll sich einfach halt so fühlen, wie sich selber fühlt, ne? Und wenn man mal einen Pickel überschminkt und den vielleicht nicht gerade in die Kamera hält, klar, also klar, das ist damit nicht gemeint, einfach halt auch, gell?
Ich weiß nicht, ich hatte im Dezember war ich mit einem Campervan unterwegs und um das sozusagen authentisch zu machen und real, habe ich ja dann meine ganzen Abläufe so gehabt, ja. Mhm. Ich dachte so, ach du Schande, jetzt bin ich hier völlig ungeschminkt vor der Kamera und überhaupt. Und dann dachte ich so, ey, bist du eigentlich bescheuert, du stehst jeden morgens auf und eigentlich ist es auch in Ordnung so, Mann, keiner sieht aus wie gezeichnet, wenn er morgens aufsteht. Na. Also bitte, ja.
Ja.
Da habe ich mich selber ertappt, wie blöd man denkt, dass es jetzt sein muss, ja.
wenn man sie so fühlt, dann fühlt man sie so. Dann soll man sich auch schminken und halt ja. nicht ungeschminkt vor der Kamera. Ist es halt so. Ja. Aber nicht, weil man es muss. So.
Ja, genau. Du hast voll recht. Bist du eigentlich denn aktuell schmerzfrei?
Ja, eigentlich schon quasi. Also.
Tut dir manchmal der Körper vom Sitzen weh?
Nein, also ich habe ab und zu mal Spastiken, die Nerven, die tun zum Glück nicht weh. Also sind so Muskelzuckungen im Prinzip. Mhm. Es gibt auch Menschen, da tun die weh. Und also klar, wenn man den ganzen Tag so sitzt, dann hebt man sich mal so ab. Mhm. Jetzt setze ich mich so quasi um, um auch zu gucken, dass ich keine Druckstellen bekomme beim Sitzen, also wund zu sitzen. So. Mhm. Das ist immer so eine große Gefahr bei mir. So eine große Gefahr von Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Aber ansonsten bin ich glücklicherweise und hier dreimal auf Holz geklopft. Okay. Genau, dann bin ich schmerzfrei.
Das ist schön. Das ist, nennt sich, glaube ich, Dekubitus.
Dekubitus, oder? Genau.
Da hast du denn auch so ein spezielles Memory Foam Kissen, wo du drauf sitzt zum Beispiel?
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, echt gut. Ich hab so eine Matratzen und ehrlich gesagt würde ich die auch nicht missen.
Also es ist nicht so ein ganz Memory Foam, aber das Prinzip ist quasi, ist das schon. Mhm. Drum ist sofort, was ein Rollstuhlkissen kostet. Also immer, wenn irgendeine Heilmittelnummer drauf ist, dann lassen sich das schon bezahlen, so quasi auch. Ne? Aber,
darfst du darüber sprechen?
Mein Kissen kostet 600 Euro, auf dem ich gerade sitze. Es sind stinknormale Sitzkissen. Es gibt noch krassere, die sind noch mehr und noch besser. Mhm. Ich sage aber, ich will erstmal so ein Standardkissen haben, Sitzkissen haben, damit meine Haut wird ja im Alter ja quasi schlechter, klar. Also ich sitze ja mein ganzes Leben lang halt jetzt, ne? Dass ich dann immer noch mal einen Puffer habe für wann älter halt. Aber wann immer zahlt die Kasse auch, bei vielen. Und dann kommt es darauf an, ob man ein, zwei Kissen haben kann, wie gut man halt versichert ist, leider. Aber es ist so das Wichtigste überhaupt in meinem Rollstuhl, das Sitzkissen, dass ich dann einfach sicher und gesund auch den Tag überstehen kann, ohne halt Druckstellen zu haben.
Ja, absolut. Aber du bist jetzt auch nicht fest, ne? Du sitzt da ganz normal.
Nö, das ist ganz normal, also. So, aber wenn ich rausfalle, dann falle ich raus.
Was sind so, also warum sollst du jetzt rausfallen?
Weil ich irgendwelche Kanten nicht sehe. Oh, letztens habe ich meine Story mal gepostet. Oh, da bin ich über so eine Kante rübergefahren, habe die nicht gesehen und bin da genau von meinem Anwalt vor die Füße gefallen und lass dann quasi aus dem Rollstuhl so wirklich in Zeitlupe vorne rausgerutscht, so mit meinem nassen, kalten Körper da so auf dem Rollstuhl vorne rausgekippt. Ich bin halt vorne angetickst, dann ist der Rollstuhl so ein Stück nach vorne gekippt. Weil ich diese Kante nicht gesehen habe und einfach in Zeitlupe, weil mein Körper kann ja nicht nach innen halten, die Muskeln gibt es halt, also bewegen sich halt nicht, ne? Und dann lag ich dann vor den Füßen meines Anwalts und dachte nur, oh Scheiße, ist das peinlich,
Und ja, er war völlig,
oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann, ich kann ja einen Rollstuhl-Bodentransfer, ist so die ultimate Challenge quasi als Rollstuhlfahrer, wenn man das kann, weil es einfach auch Freiheit gibt. Die dauert aber manchmal halt je nach Tag, manchmal scheiß einmal, manchmal zweimal. Und ich dachte, wenn ich jetzt diese Scheiß, den Transfer vor ihm noch mache, dann denkt er erst recht, ich bin der super hilfedürftige Männchen. Und hat dann seine Sekretärin gerufen und haben mich zusammen in den Rollstuhl zurückgehoben. Ich dachte, es ist weniger peinlich, als wenn er jetzt noch zuguckt und sich noch unbehaglicher fühlt. Team Tollpatsch.
Ja, Team Tollpatsch, da bin ich auch drin. Haben wir gelbes oder rotes Trikot an?
Ja.
Aber was würdest du sagen, hat sich wirklich am allermeisten in deinem Leben verändert seit dem Unfall?
Dass ich auch weiß, ich ein Privileg genieße auch tatsächlich, aussuchen zu können und einfach auch Spaß zu haben. Also klar muss ich auch arbeiten, jeder muss arbeiten und die Brötchen da verdienen, die zu Hause auf dem Tisch liegen, die machen manchmal mehr Spaß, manche weniger. Aber grundsätzlich darf ich ganz, ganz viel erleben und auch ganz viele tolle, inspirierende Menschen kennenlernen, die ich auch auf irgendeine Art und Weise auch mitnehmen kann auch. Und es ist einfach schön, weil es halt keine Einbahnstraße ist, sondern wirklich ein gegenseitiger Austausch auch. Und das gibt mir ganz, ganz viel. So, ja.
Ja, ist natürlich auch toll. Das haben wir heute, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Du bist ja Bundespolizistin, Bundesbeamtin. Mhm. Und es ist natürlich auch wirklich gut, dass du verbeamtet auf Lebenszeit bist.
Ja. Ne? Genau, weil halt mein Sport war ein Dienstunfall. Also ich war ja beauftragt, eben Leistungssport zu tun. Und darum war halt Training auch mein Dienst. Genau, und dementsprechend war es ein Dienstunfall, was schon wichtig ist, also ja.
Wir sind schon fast wieder am Ende. Ich wollte dich noch fragen, ob du noch mal gerne abschließende Worte zu deinem Buch verlieren möchtest.
Ja, immer noch ich, nur anders. Also ich glaube, man hat festgestellt, warum das Buch so heißt, wie es heißt. Es war am Anfang der Arbeitstitel, aber dass ich immer gesagt habe, dass viele Menschen mir weckt und nicht glauben, dass ich bin, wie ich bin, aber ich bin so, wie ich bin und war vorher so, bin immer noch so. Und ich erzähle einfach ganz, ganz offen, wer ich bin und warum ich so geworden bin, wie ich bin vielleicht auch. Also ich bin nicht als super resilienter Mensch auf die Welt gekommen und habe gedacht, ja, ja, Querschnittslähmung irgendwann, das mache ich auf alle Fälle, sondern man wird ja aus vielen Momenten und Momenten, die man durchlebt und Menschen, die man kennenlernt, einfach halt so, wie man ist. Ne? Also als Russlanddeutscher, die nach Deutschland kam, die Sportart gefunden hat, die zwei schwere Schicksalsschläge erlebt hat. Und ich möchte den Menschen einfach auch Kraft geben, vielleicht auch manchmal so den Arschtritt, so den letzten Arschtritt geben. Und wenn nicht, dann soll es eine schöne Zeit sein, wenn man das Buch liest. Ja.
Ach schön, ja. Ich werde es mir auf jeden Fall direkt bestellen. Natürlich im lokalen Buchladen, nicht über Amazon.
Ja, Amazon oder Piper kann man es online kaufen. Aber hier in Berlin haben die Buchläden, glaube ich, oft geöffnet, ne? Ja.
Genau. Das mache ich mir jetzt mal.
20 Euro beim Piper Verlag.
Ja, sehr cool. Also das kann man wirklich nur empfehlen. Dein Leben für den Radsport ist der Untertitel oder der Subtitle. Und ja, wenn du möchtest, dann gehören auch sowieso die abschließenden Worte gern dir, liebe Christina.
Nee, dann sage ich mal jetzt als nächstes, holt euch eine Fanta und macht mal Modern Talking an. Dann läuft das. Habt ihr gute Laune heute.
Ja. In diesem Sinne. Bleibt gesund. Christina Vogel, danke, dass du da warst. Danke für dieses wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal auf dem nächsten Event irgendwie wieder.
Ja.
Und ihr macht's gut. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen ist wie wollen, nur krasser.